Liebe Hörerinnen und Hörer, all jene, die jetzt schon eine ganze Weile hier im freien Feed kampieren, wissen, wie der Hase läuft. Passend zu Ostern merke ich gerade ganz versehentlich, und zwar folgendes. Ich habe euch mitgebracht, mal wieder, einen kleinen Gruß aus dem Steady-Angebot von OKCOOL, denn ja, es gibt hier noch mehr als nur die Folgen jeden Sonntag, nämlich jeden Dienstag und Freitag erscheinen regelmäßig, also jeden Dienstag und Freitag, Podcasts in ganz unterschiedlichsten Formaten, die produziert werden für die mittlerweile über 1000 Menschen, die OKCOOL auf Steady finanziell mit einem kleinen Fünfer im Monat unterstützen. Und eines dieser Formate ist die sehr beliebte Reihe OKCOOL holt nach, in dem ich Klassiker der Spielegeschichte, mal größere, mal kleinere, zum ersten Mal spiele, im Beisein von Gästen, die sich auskennen mit dem Titel. Und dieses Mal hat es erwischt Fallout 2, der große Klassiker von 1998, den habe ich nun erfolgreich nachgeholt, naja, mehr oder weniger, dazu kommen wir in den kommenden Folgen noch, gemeinsam mit Matthias Rosenkranz von den Rocket Beans unter anderem, aber er ist auch selber Streamer zum Beispiel als Matt Tears, er hat einen Podcast und so weiter und so fort, ein ganz toller Typ, und mit ihm habe ich gemeinsam Fallout 2 nun nachgeholt. Mittlerweile sind tatsächlich insgesamt 3 Folgen erschienen, das Vorgeplänkel hier, unser Warm-up für dieses Spiel, und dann, wenn ihr wissen wollt, wie unsere Reise weiterging, noch eine Art Zwischenstation in der ersten großen Stadt dieses Spiels in Klamath, und dann gibt es noch die Hauptfolge, in der wir unsere Abenteuer zu einem Ende geführt haben und sprechen, was wir da so erlebt haben. Diese beiden Folgen, also die Zwischenstation und die Hauptfolge, gibt es für alle Supporter von OKCOOL. Wenn ihr dazugehören und diese Folgen hören wollt, dann findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung, der führt euch direkt zum Glück. Es würde mich gar großartig freuen, weil nur mit eurer Unterstützung ist dieses Programm hier überhaupt möglich. Es würde mich sehr freuen. So. Und nun, damit ihr wisst, was da so auf euch zukommen könnte, viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel zu Fallout 2. Musik für Trenner, die ich mir nicht leisten kann. Musik für Trenner, die ich mir nicht leisten kann. Düdel-düdel-dü. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum Auftakt einer neuen Nachholaktion hier bei OKCOOL. Heute geht's ins Jahr 1998, oder sollte ich sagen, die ferne Zukunft? Oh, was meint er wohl damit? Seltsam, ich habe den Titel der Folge nicht gelesen. Wir klären es gleich auf. Vorher aber möchte ich die Person begrüßen, die in meinen Augen einen der coolsten Nachnamen hat, den ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Wenn wir noch 14. Jahrhundert hätten, wäre er Inquisitor geworden. Und damit herzlich willkommen, Matthias, Achtung, Rosenkranz.
Ja, vielen Dank. Hallöchen, lieber Herr Schott.
Es ist ganz lustig, dich zu hören. Können wir direkt hier disclaimen, wir sind befreundet. Wir kennen uns aus dem echten Leben. Wir verbringen hier und da unsere Freizeit miteinander. Und dann aber begab sich's, dass ich herausstellte, dass dieses Spiel, über das wir hier heute in der Auftaktfolge von OKCOOL holt nachsprechen, eines ist, das dich in deiner Vergangenheit bereits begleitet hat und deine Augen leuchteten, als ich von diesem Spiel zum ersten Mal erzählte. Und dann formte sich in mir ganz schnell dieser Wunsch, der Matthias, das könnte mein Begleiter werden für diese kleine Reise in die Vergangenheit.
Richtig. Ich freue mich auch sehr, hier mit dir endlich vor diesem Mikrofon zu sitzen. Und ja, in der Tat, Fallout 2 ist da ein Herzensding bei mir. Da, das Leuchten in den Augen passiert in der Tat jedes Mal, wenn es in irgendeiner Form zur Sprache kommt.
Leuchtende Augen übrigens, jetzt muss ich nochmal kurz drauf eingehen, wie oft hast du in deinem Leben schon mal Lob für deinen Nachnamen bekommen? Ich weiß, ich habe dich schon mal persönlich angesprochen darauf, vor langer Zeit, Monate ist es her, da habe ich schon mal gesagt, cooler Nachname übrigens. Ist das ein Lob, das du gewohnt bist, oder freust du dich immer noch jedes Mal drüber?
Ich freue mich jedes Mal drüber. In der Tat war das jetzt, glaube ich, eins der wenigen Male, dass ich vielleicht an einer Hand abzählen kann.
Ach, wirklich?
Ja, es wird gerne mal drüber gesprochen irgendwie. Es wird dann häufiger mal gefragt, wie religiös ich denn bin. Und wenn ich dann, meine Standardantwort ist dann, meine Großeltern hießen in der Tat Maria und Josef Rosenkranz.
Ach Gott, stimmt, das wusste ich sogar. Oh Gott. War Wahnsinn. Ja, fantastisch. Sehr gut. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich finde diesen Nachnamen einfach so toll. Naja, vielleicht bevor wir zum Spiel kommen, Fallout 2, du hast schon gesagt, und im Titel prangt es ja auch. Vielleicht nochmal kurz zu dir. Falls es da draußen Menschen geben sollte, die dich nicht kennen, ich habe mir hier 2 Stichpunkte aufgeschrieben und lade dich herzlich ein, die so auszufüllen, wie du magst. Und zwar zum einen, weil ich nach wie vor diesen Job wahnsinnig fantastisch finde, weil ich mir nach wie vor sehr wenig drunter vorstellen kann. Du bist gelernter Aufnahmeleiter, ne? Das beherrscht.
Das ist korrekt, ja.
Ein Handwerk unter anderem. Du warst in dieser Funktion, aber das sind ja oft schwimmende Grenzen, weil man da viele Hüte tragen darf bei Game 2. Und bist jetzt, und ich hoffe, das ist richtig, wenn ich dieses Wort so benutze, Redakteur bei Rocket Beans. Ist das korrekt?
Das ist korrekt insofern, ja, dass das auf meinem Arbeitsvertrag steht. Ich glaube, offiziell rechtlich gesehen dürfte ich mich wahrscheinlich gar nicht Redakteur nennen.
Oh shit, ey, wir müssen abbrechen.
Ja, ich glaube auch, das müssen wir rausschneiden. Nee, aber ich glaube, offiziell rechtlich gesehen darf man sich nur Redakteur nennen, wenn man ein abgeschlossenes Volontariat hat, was ich jetzt nicht vorweisen kann.
Oh shit.
Aber ich arbeite auch in dieser Funktion.
Deswegen. Dann war ich auch nie Redakteur tatsächlich. Ich hab nie ein Volontariat gemacht. Holy shit. Und wie, also wenn jetzt, weil ich bin jetzt schon neugierig, wenn jetzt die Anwälte von Rocket Beans und Co. anwesend wären, wie würdest du dich denn dann vorstellen?
Ich bin als Redakteur angestellt. Ich weiß nicht, ob ich mich schon, also ich meine, die Anstellung ist jetzt ein halbes Jahr alt und ich habe davor natürlich schon in dieser Funktion so ein bisschen nebenberuflich gearbeitet, sage ich mal. Deswegen ist es nichts Neues.
Ja.
Aber ich würde mich, glaube ich, jetzt mittlerweile so vorstellen, ja.
Ja. Und wenn ich darf, es ist jetzt nicht abgesprochen. Das heißt, du musst jetzt Hand winken und dann werde ich es nicht sehen, weil wir ohne Bild aufnehmen und mir danach im Chat schreiben, dass das nicht angenehm ist. Aber ich frage jetzt vorher einfach mal. Aufnahmeleiter, ne? Ich weiß ja, du hast mitgewirkt und jetzt kommen wir ins Terrain, wo ich nicht weiß, ob du Bock hast, drüber zu sprechen, aber ich finde es faszinierend und die Leute bestimmt auch. Als Aufnahmeleiter, du hast schon mal mitgewirkt bei Filmproduktionen. Es ist eine wahnsinnige Geschichte, eine Direct-to-DVD-Sache, glaube ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Was kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was da los war?
Oh, ich habe bei diversen Filmprojekten Aufnahmeleitung gemacht in meinem früheren Leben, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Und da ging es so ziemlich von allem, von Tatort Dortmund über Alarm für Cobra 11 bis zu ein, zwei kleineren, sage ich mal, Hollywood-Produktionen.
Das ist so cool.
Also ja, bei ein, zwei Sachen kann man mich im Abspann entdecken. Ich glaube, das Größte, wo ich auch im Abspann stehe, wo ich irgendwie immer noch drauf zurückträume, auch wenn ich nicht große Teile dran hatte, aber ist The Congress von Ari Folman. Es ist ein sehr abgefahrener Film, eine kleine Empfehlung an dieser Stelle. Und da stehe ich irgendwo im Abspann.
Abgefahren. Und diesen Film, den ich da im Kopf hatte, also dass es mehrere Produktionen waren, das wusste ich, aber ich hatte diese eine im Kopf, die so chaotisch ablief, wo dann diese DVD daraus entstand. Weißt du, was ich meine?
Diese DVD daraus entstand nicht direkt. Also entweder die größten, die ich hatte, war wie gesagt The Congress oder Lago Winch 2. Das ist so ein französischer James-Bond-Movie. Da war ich auch ein paar Tage dabei.
Pass auf, wir nehmen das als Spannungsbogen. Wenn die Leute wissen wollen, welcher Film es war, wir werden recherchieren in der Zwischenzeit, bis dann die Hauptfolge rauskommt. Wenn ich auch dieses Spiel durchgespielt habe, um das es heute geht, einigen wir uns darauf.
So.
Also, Fallout 2, es wurde schon gesagt, es ist ganz aufregend. Ich muss ganz kurz was erzählen zur Genese dieser Folge, wie es jetzt dazu kam. Und zwar folgendes. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann ist, wenn diese Folge hier erscheint, bereits ein anderer Podcast erschienen. Und zwar, wahrscheinlich wird es ein Okay Cool fragt nach, gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler Arno Görgen, der ein Buch, ein Sammelband mitveröffentlicht hat, der sich dreht um die Dystopie in der Welt von Fallout, wo eine ganze Reihe von Autoren und Autorinnen sich kluge Gedanken gemacht haben über die Art und Weise, wie Fallout auch in unterschiedlichsten Spielen dieses Franchises über die Dystopie und die Postapokalypse so spricht. Super interessant, ich habe den hier. Und wir haben, also Arno und ich, gemeinsam einen Podcast darüber gemacht, wie Fallout 2 die Menschen, also die Spielerinnen und Spieler, in seiner Dystopie begrüßt. Also Beobachtungen im Worldbuilding, auch das User-Interface haben wir uns angeguckt, den Charakter-Editor. So. Und das ist schon passiert, das liegt in der Vergangenheit. Und beim Spielen aber von Fallout 2, was ich nie vorher gespielt hatte, ich kannte es nur so aus der Ferne, dachte ich mir, holy shit, das macht erstaunlich viel Spaß. Also es ist wirklich toll. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich möchte dieses Spiel noch weiterspielen im Rahmen von Okay Cool Holt nach. Und deswegen es gibt jetzt dieses Projekt hier, dieses Spiel auch tatsächlich so richtig nachzuholen. Und das passiert eben, wie gesagt, mit Matthias Rosenkranz, Fallout-Auskenner und gleichzeitig aber auch an einem ähnlichen Punkt wie ich. Du hast nämlich Fallout 2, hast du mir gestern noch verraten, auch noch nicht zur Gänze durchgespielt.
Das ist in der Tat korrekt. Einer meiner weißen Wale. Irgendwie kam ich nie ganz dazu. es komplett bis zur Gänze durchzuspielen. Ich finde aber gerade, sagt das schon viel über dieses Spiel aus, dass ich es trotzdem so sehr liebe. Und das ist, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber es ist eine der großen Qualitäten dieses Spiels, dass es so fantastisch ist, auch ohne es durchgespielt zu haben.
Ja, ich habe auch, konnte ich ja schon feststellen, in dem, was ich da für Arnus Podcast mit mir vorbereitet habe, das waren so die ersten, ja, also jetzt schwierig, das zu abstrahieren, weil ich auch oft stehen geblieben und mir alles so angeguckt habe. Aber ich sag mal so, die ersten 2 Spielstunden. Und wie gesagt, das verzerrt jetzt extrem, weil ich bin da auch oft gescheitert, schon direkt zu Spielbeginn. Aber so den Einstieg habe ich gesehen und da war ich auch schon sehr angetan. Und jetzt bin ich eben, wie gesagt, neugierig, wie es weitergeht. Ich habe dann direkt auf die Handbremse getreten und gesagt, so, erstmal sprechen wir beide, du und ich, darüber, über die das Warm-up sozusagen. Und dann steige ich so richtig rein und hole das Ding in Gänze nach. Und du ja auch, da bin ich schon sehr gespannt. Wir müssen mal in der Zeit zurückreisen, weil ich da auch sehr gespannt bin, was in deinem Leben passiert ist. Und zwar, Fallout 2 erschien 1998. Die erste große Frage von mir an dich ist, wo im Leben warst du 1998? Wo sind wir da gerade?
1998? Ja. Im zarten Alter von 12 Jahren werde ich in der 6., 7. Klasse gewesen sein. Ja, und habe da in meinem Elternhause meine Schulzeit verbracht.
Also Homeschooling.
Nein, nicht kleiner ganz
Gag,
so.
Kleiner Gag, bleiben Sie bis zum Schluss, ich gebe Autogramme.
Ja, in der Tat, das war so die Zeit. Ich glaube aber in der Tat, um das direkt da anzuhängen, dass ich nicht Fallout 2 zum Release gespielt habe.
Ah ja, weil das hätte mich nämlich interessiert. 1998 war ich 9 Jahre alt. Da gab es in meinem Leben nicht viel mehr als Point-and-Click-Adventures und Age of Empires 2.
Immerhin.
Mehr war nicht los. Deswegen, das rutschte an mir vorbei. Jetzt ist natürlich die nächste naheliegende Frage. Wann bist du denn zum ersten Mal auf dieses Fallout 2 gestoßen? Und vielleicht, wenn du magst, auch direkt dazu, wie sieht's denn überhaupt aus mit deiner Beziehung zu diesem Franchise?
Ja, das ich kann es gar nicht genau benennen. Ich meine, das ist so eine Zeit, 12 bis, ich sag mal, 14, so irgendwo in dem Zeitrahmen werde ich das erste Mal über dieses Spiel gestolpert worden sein. Ich kann es nicht genau benennen, wo es herkam. Ich würde stark vermuten, dass es in der Tat über eine, wie es damals so üblich war, beiliegende CD in irgendeinem Heft gewesen ist. Vielleicht wahrscheinlich, am höchstwahrscheinlichsten war es in der Tat die Bravo Screen Fun, die ich zu der Zeit abonniert hatte. Und ich vermute, dass ich darüber irgendwie an dieses Spiel gekommen bin. Es kann auch sein, dass ich über irgendwelche Freunde darauf gekommen bin. Ich weiß, dass ich irgendwann eine gebrannte CD hatte, wo drauf stand Fallout 2. Und ich habe es irgendwie aus irgendwelchen Gründen mal ausprobiert. Und plötzlich war dieses Spiel da. Ich war auch selber sehr verwundert, dass ich irgendwie Fallout 2 zuerst gekannt habe, bevor ich Fallout 1 gekannt habe. Also das war in der Tat mein Einstieg. Und ja, es hat mich irgendwie direkt fasziniert.
Ich habe mit fliegender Hand versucht, ganz schnell diese Bravo Screen Fun zu finden, auf der womöglich vielleicht Fallout gewesen sein könnte. Und ich stieß, ich weiß nicht, ob ich es aufs Richtige gestoßen bin, aufs richtige Heftchen, ist so schnell nicht jetzt für mich absehbar. Aber spannenderweise, und das halte ich mal als einen weiteren Spannungsbogen in der Luft, löse ich nachher auf, die Bravo Screen Fun, die ich gefunden habe, nachdem ich, oh, das wird jetzt wieder kompliziert, Fallout 2 gegoogelt habe, führte mich zu einer Bravo Screen Fun, die ein Spiel ganz breit und fett auf dem Cover zeigt, das mich wahnsinnig erinnert hat an Fallout 2. So, hat kein Mensch verstanden, aber für die zwei, die mitgekommen sind, für die wird's gleich aufregend.
Ich bin spannender Bogen, ja.
Ach je. Naja, also okay. Ja, lieb, dass du fragst, bei mir sieht's so aus. Entschuldige, ich habe heute richtig starken Kaffee getrunken. Ich habe mich völlig verschätzt und bin jetzt habe ganz viel Energie in mir, die erstmal raus muss. Das bekommst du jetzt leider ab. Du bist die erste Person, die mich hört heute.
Ich nehme die sehr gerne an.
Vielen Dank. Also, ich habe tatsächlich Fallout ganz lange gar nicht mitbekommen in meiner Welt und dann zum allerersten Mal Fallout gespielt in der Fassung, in der Form von Fallout New Vegas. Mhm. Das erschien 2010, ist das Ding nach Fallout 3 und genießt ja einen sehr guten Ruf, wenn ich das so richtig auf dem Zettel habe. Leute scheinen sich darum zu streiten, ob jetzt Fallout 3 oder Fallout New Vegas von den neueren Fallouts das bessere ist. Und das habe ich, wie gesagt, gespielt und ich glaube ziemlich sicher sogar im Jahr 2010, weil die Szenen, die ich im Kopf habe bei diesem Spiel, die passieren in meinem Kinderzimmer. Das bedeutet, das muss dann, also 2009 habe ich Abitur gemacht und dann direkt kurz danach bin ich umgezogen und weggezogen, wie das klingt, also ich bin halt einfach dann studieren gegangen, aber es muss noch irgendwo in dieser Zeit gewesen sein, wo ich noch in meinem heimischen Zimmer saß und dann noch dieses Spiel spielen konnte, weil das, wie gesagt, mit diesem Raum verknüpft ist, also direkt zum Release gespielt und das fand ich ganz fantastisch, es war mein erster Berührungspunkt und es war auch einer der ersten Momente in meinem jungen Spielerleben, in dem ich auch angefangen habe, weil es mir einfach gefiel, hart zu Rollenspielen und damit meine ich nicht Skillpunkte, Stärke, Charisma, sondern dass ich mir eine Backstory für meine Figur überlegt habe und deswegen übrigens auch Fallout New Vegas nie durchgespielt habe, denn meine Backstory war, ich habe mir vorgestellt, ich bin so ein Lonesome Cowboy Lucky Luke Typi mit so einem Colt. Ich hatte immer so eine Einhandpistole und ich habe mir in dem Spiel sehr bald vorgenommen, nachdem ich die gefunden hatte, ich werde keine andere Waffe benutzen, außer diesen Colt. Nur diese Waffe. Mir völlig egal, das ist meine Waffe. Mit der verbindet meine Figur irgendwas. Da habe ich mir, glaube ich, auch irgendeine Geschichte ausgedacht. So, und wenn ich es jetzt richtig im Kopf noch habe, Waffen können ja auch verschleißen und kaputt gehen in diesem Spiel.
Das ist richtig.
Und ich glaube, mein Ausstiegspunkt war, da war ich ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber in einer der größeren Städte von Fallout New Vegas, schon auch relativ weit und viel gespielt und mein Colt, weil ich vergessen hatte, ihn rechtzeitig mal wieder zu reparieren, zerbrach in meinen Händen. Und das nahm ich als Endpunkt für meine Geschichte und dann beendete ich das Spiel, obwohl ich wahnsinnig viel Spaß damit hatte. Und das sind meine Erinnerungen an Fallout New Vegas.
Da ist ganz viel in dieser Erzählung, wo ich anknüpfen kann.
Toll.
Das gilt also das Erste, was mir direkt einfiel, diese Erinnerung, dass du an dein Kinderzimmer hast, das ist in der Tat bei mir genauso mit Fallout 2. Ich kann mich sehr... Entschuldigung, daran erinnern, wie ich an meinem PC saß. Ich kann mich an das Zimmer erinnern und da ich als ein Kind ein paar Mal umgezogen bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es da gespielt habe. Das ist zumindest die Erinnerung, die ich habe. Deswegen kann ich ungefähr das Alter einschätzen. Das war allerdings wesentlich später. Das war dann erst so 2001 rum.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass ich da nicht zum ersten Mal gespielt habe, aber das ist so direkt in meinem Kopf aufgeploppt. Dann zum zweiten, ja, Fallout 3 New Vegas ist dann schon eine ganz weitere Entwicklung. Ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt noch einsteigen oder meine Gedanken zum kompletten Franchise und wie es dann 3D weitergeht. Ich bin in der Tat ein Verfechter von Fallout 3 größer als New Vegas. Kriege ich auch gerne Kritik für. New Vegas habe ich in der Tat auch nicht durchgespielt. Aber ganz spannend, und das ist, glaube ich, der größte Punkt, das, was du sagst mit diesem Rollenspielen,
ja.
Das habe ich auch, glaube ich, sehr stark mit Fallout gelernt.
Ja.
Das ist so dieses, man läuft durch die Welt und jeder Playthrough oder jedes Ding, es gibt so viele Möglichkeiten, seine eigene Geschichte zu schreiben. Mhm. Und es gibt so viel Spielwelt einfach, ohne dich an der Hand zu nehmen, ohne dich in irgendeine Richtung zu pushen, dass so viel Raum gibt, seinen eigenen Charakter zu erfinden, auszuspielen. Und das ist was ich sehr schätze an diesem Franchise und sowohl bei Fallout 2 als auch bei 3 als auch bei New Vegas. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und ich liebe diese Geschichten, die sich einfach aus dem Spielen selber entwickeln. Deswegen auf der einen Seite kann ich vollkommen, denke ich auch so, naja gut, du verschließt dir ein bisschen des Spiels, wenn du so auf eine Waffe beschränkst natürlich, da ist natürlich so viel mehr, aber auf der anderen Seite ist das so schön und ich liebe das, wenn das mir so auch passiert, dass ich so ein natürliches Ende für meine eigene Geschichte in dieser Welt finde.
Ohne Witz, wir werden noch drauf kommen auf einzelne Szenen, die ich jetzt schon erlebt habe in diesen ersten, wie gesagt, 2 Stunden, die genau das nochmal auch unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit der spielerischen Freiheit. Aber was ich jetzt schon sagen kann ist, jetzt wo ich immer mehr auch von diesen immer mal älteren Rollenspielen mal nachhole oder auch privat spiele, fällt mir noch klarer auf, was jetzt ältere Spielerinnen und Spieler schon längst wissen, wie eingeschränkt viele der heutigen Rollenspiele halt wirklich einfach sind. Also ja. Ich muss kein Fallout 2 spielen, um zu verstehen, dass ein Dragon Age Railguard, das neueste Dragon Age, also echt wirklich eine Gondelfahrt ist. Da sitzt du drin und dann darfst du ab und zu entscheiden, ob deine Figur grinst oder traurig guckt, wenn sie sagt, lass uns die Welt retten. So, das ist es. Aber ich möchte aber auch betonen, ich möchte nicht zu einem der Menschen werden, die sagen, oh, das gab's nur früher und heute nicht mehr, weil das stimmt nicht. Und da muss ich jetzt gar nicht das große Baldur's Gate 3 nennen, sondern ein Spiel, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, das auch diese Dimension von spielerischer Freiheit ermöglicht, ist Warhammer 40k Rogue Trader. Nur mal hier am Rande, auch so ein giganto-isometrisches Rollenspiel, das eben dieser Warhammer 40k Welt spielt. Da muss man Bock drauf haben. Das ist eine ganz schlimme Dystopie, ist jetzt für die Stimmung schwierig, aber ganz komplexes, tolles, umfangreiches Rollenspiel. Also die Spiele gibt's heute immer noch, aber trotzdem merkt man, wenn man dann die großen, ich sag mal Mainstream-Titel spielt, was man so ein bisschen verloren hat an gerade spielerischer Freiheit. Das ist krass. Hast du Rogue Trader gespielt? Macht das was mit dir?
Rogue Trader noch nicht gespielt. Ich bin noch nicht so in diesem Warhammer-Universum drin.
Ja.
Ich habe jetzt ja, als ich noch bei Game 2 gearbeitet habe, gibt's einige Kollegen, die da große Verfechter des Franchises sind, ja, die dann oft versucht haben, mich da reinzuziehen.
Ja.
Sie haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich bin noch Sympathisant, aber ich kenne mich noch zu wenig mit dem Universum aus, dass ich mir so einen Riesenklopper da entsprechend hinlegen würde.
Ja.
Ich finde es aber spannend, dass du sagst, Rogue Trader ist so ein Beispiel, aber das ist natürlich auch wieder eins der großen, und auch Baldur's Gate, das sind halt diese CRPGs, ne? Also
ja.
Ich meine da, aber ich frage mich, ob das wirklich nur ein Merkmal dieses Genres ist oder ob man das in anderen Genres auch findet. Weil ich finde, Fallout 3 und New Vegas ist ja dann kein CRPG, sondern Third-Person-Ego-Shooter.
Ja.
Die haben es ja auch gut hingekriegt, aber es gibt echt nicht so viele Vertreter, aber es scheint echt so ein CRPG-Merkmal zu sein.
Für alle, die jetzt vorm PC sitzen oder wo ihr sonst Podcasts hört und euch fragt, was ist ein CRPG? Das nutze ich, Matthias, um direkt überzuleiten zu etwas, was du noch nicht weißt, was ich hier auf dem Tisch habe. Oh, ich überverkaufe, so spannend ist es nicht. Aber und zwar, das C steht für Computer Role-Playing Game, nicht Classic, wie man vielleicht meinen könnte, aber es steht für Computer Role-Playing Game, irgendwie auf eine Weise ist ja fast schon bedeutungsgleich damit Classic, aber woher ich das weiß, werdet ihr euch fragen, ich kann es euch sagen und dann komme ich zu dem, was gerade hier vor mir liegt. Ich habe so eine kleine Bibel, ne, wo die Katholiken sagen, ich lese Altes und Neues Testament, habe ich meine eigene Bibel und zwar ist es das, Achtung, The CRPG Book von, McDonald's, komm, Bitmap Books, ich krieg's nicht hin, also ist auch egal. Das CRPG Book von Bitmap Books. Ich krieg's
nicht. Bitmap Books.
Danke, vielen Dank.
Sehr
das gerne. Ist ein Herausgeber von ganz tollen Spielbüchern, sage ich mal. Aber nicht im Sinne von, man spielt da drin, sondern das sind Lexika, die sich drehen um unterschiedliche Genres, um die Spiele zusammenführen und ganz toll vorstellen, wie so wirklich so fast schon Historienbände. Und da habe ich eben, wie gesagt, das Buch der CRPGs. Und dort auf Seite 258 befindet sich eine Doppelseite für Fallout 2. Und das ist für mich auch immer nochmal so ein Marker für, das ist schon ein Spiel, du, das ist schon Klassikersubstanz hier.
Es ist Klassikersubstanz, aber ich find's, also ich meine, du musst den Begriff CRPG natürlich nochmal erklären, weil er irgendwie dann doch nicht vorausgesetzt werden kann, selbst bei Leuten, die gerne Videospiel-Podcasts hören. Und ich habe im Vorfeld oder in den Jahren immer wieder festgestellt, dass Fallout 2 halt irgendwie schon ein Klassiker ist und bei den Kennern hochgehalten wird, aber es ist ein Hard Sell. Also es gibt so viele Leute, denen ich immer wieder versucht habe, spielt doch mal bitte dieses Spiel, die ich im Lebtag, also seit ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, will ich es meinen Freunden, habe ich es ans Herz gelegen. Und ich kenne Leute, die dieses Spiel verschlungen hätten, wenn sie ihm eine Chance gegeben hätten. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen natürlich, weil es so ein eigenes Ding ist und man muss sich, CRPG ist halt schon was sehr Spezielles und ich finde, es gibt so viele Leute, die sich davon abschrecken lassen. Ich kenne also sehr vielen Leuten versuche ich das näher zu bringen, aber dieses irgendwie im Mainstream ist es so nicht angekommen gefühlt. Also es ist sehr schwierig, Leute davon zu überzeugen, dieses Spiel mal zu spielen.
Ja, und das hier macht es einem, finde ich, auch nicht leicht, wenn man jetzt aus dem Jahr 2024 dahin zurückkehrt und es spielen will. Auf eine Weise ist es einfach, weil es ist super gut verfügbar. Man kann es auf Steam kaufen, das funktioniert gut, man kann es auf GOG kaufen, es funktioniert gut. Also in der Hinsicht easy, aber wenn man es dann spielt, holy shit. Also ich liebe das ja, ne? Es ist alles, es fühlt sich sehr mechanisch an. Ich musste immer denken an diesen, an diese Figur, die, wenn sie Auto fahren will, aussteigen muss und vorne beim Motor kurbelt, damit irgendwas passiert und dann steigt man ein und fährt los. Das ist hier so ein bisschen das Äquivalent. Wir können ja dann nochmal gleich im Detail drauf kommen, aber man muss schon sich nach vorne beugen und auch erstmal so ein bisschen verstehen, wie geht das hier eigentlich, und hat auch ein ganz eigenwilliges Spieltempo, und damit meine ich langsam. Also, es ist schon, und die Grafik tut sich ja auch keinen Gefallen, wenn man das so aus moderner Perspektive sieht, aber dann wiederum, ne, kann ich schon sagen, ich find's halt mega geil. Ich liebe das, ich finde das toll. Ich weiß ganz genau, ich hätte niemals meinen Schulabschluss geschafft, wenn ich das damals schon in die Hände bekommen hätte. Also ohne Witz, der Kudos an meine Eltern, mit welcher Voraussicht sie da auch meine Spielzeit begrenzt haben. Ich wäre da voll versunken, um Gottes Willen.
Ich bin froh, dass du es sagst, weil ich manchmal bei mir nicht weiß, wie viel da einfach Nostalgie drin ist.
Ja.
Weil mich das damals mega geflasht hat, weil für die damalige Zeit war die Grafik wunderbar.
Ja.
Die Filmchen und so weiter, allein das Intro, ich meine, das hast du jetzt schon gesehen, trotz Vorgeplänkel.
Ja.
Aber allein diesen Intro-Film habe ich so oft gesehen, und der hat mich so weggeblasen, der hat mich so in diese Welt entführt, und das war damals halt wahnsinnig. Und jedes Mal, wenn ich eine Figur im Spiel treffe, die dann nochmal ihre eigene Face-Animation hat, das war damals sehr beeindruckend grafisch. Heutzutage ja, natürlich sehr clunky und es ist halt auch null aufpoliert worden. Es sind halt wirklich die alten Versionen von damals, die man spielt. Deswegen freut mich, dass du sagst, dass es immer noch packt und immer noch atmosphärisch packt, und dass es bei mir nicht nur die rosarote Nostalgiebrille ist.
Übrigens, am Rande, also man kann ja kurz auch mal sagen, es ist jetzt mir nicht so wichtig persönlich, aber es wurde entwickelt von Black Isle Studios, Chris Avalon war mit dabei, gepublished von Interplay Productions. Das ist mir jetzt persönlich alles gar nicht so wichtig, aber nur für all die da draußen, die mit dem Bingo-Zettel da sitzen und sagen, hoffentlich sagt ihr den Entwickler noch. Ihr habt da euren Punkt, vielen Dank. Viel interessanter finde ich was anderes, und zwar, das Ding hat ja eine Schnittgeschichte, kann man das so sagen. Ist ja nicht so erschienen, wie vom Schöpfer erdacht in Deutschland. Und auf Steam, und da hat natürlich ich wieder zugeschlagen, weil ich vorher mich nicht informiert habe, kauft man die geschnittene Version. Und das bedeutet, ich habe es hier gerade vor mir, die Übersicht, geschnitten bedeutet vor allem drei Dinge, und eins davon ist essentiell und ironischerweise ein Grund, warum ich nicht auf die ungeschnittene Version von GOG ausweichen möchte, und zwar folgendes. Erste Sache, in vielen Teilen ist das Blut aus dem Spiel entfernt worden, für die deutsche unter anderem Version. Zweitens, es gibt einige Todesanimationen von Gegnern und auch eigenen Figuren, die ebenfalls rausgelöscht wurden. Und jetzt kommt aber der große Punkt, und der ist in der geschnittenen Version, die ich spiele, eben auch vorhanden in dieser Form. Und zwar, fast alle Kinder-NPCs wurden aus dem Spiel rausgelöscht, was zur Folge hat, dass es ein, zwei Quests offenbar gibt, die nicht gelöst werden können in der Spielversion, weil die Kinder nicht da sind. Und das ist hochinteressant. Und ich habe mir überlegt, soll ich diese Version jetzt im Nachhinein nochmal nachkaufen, die ungeschnitten, habe ich mir gedacht, so nee, ich glaube, ich möchte wirklich das Erlebnis haben, Deutschland 1998, man spielt Fallout 2.
Gehe ich vollkommen d'accord mit deiner Entscheidung. Also ich habe da nie das Gefühl gehabt, irgendwas zu verpassen.
Außer Kinder.
Außer Kinder. Es kommt in der Tat hier und da mal vor, dass man Erwachsene trifft, wo dann in der Textbox steht, ein kleiner Junge oder so. Das ist dann war dann immer ein bisschen verwirrend, aber es ist in keinster Weise störend. Und ich glaube auch, wenn da Kinder wären, das würde für mich den Eindruck der Spielwelt doch stark verändern, irgendwie, wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie auch wahrnehme. Weil es ist halt dieses campy 80s postapokalyptischen Weltenfilm-Stimmungsding. Und wenn da jetzt Kinder rumlaufen, wirkt das, glaube ich, nochmal ganz anders. Also insofern bin ich da vollkommen d'accord mit deiner Entscheidung. Ich habe, glaube ich, mittlerweile dieses Spiel in so vielen Versionen, also abgesehen von dieser ersten ursprungsfreien Version, die ich irgendwie bekommen habe, habe ich es mir danach, glaube ich, noch zweimal auf CD gekauft. Einmal Einzelspiel, dann einmal als die Fallout Collection mit Fallout Tactics und so weiter dabei. Und jetzt habe ich es jetzt für den Podcast ja nochmal neu angefangen. Ja. Ich hatte ursprünglich auch die Steam-Version angefangen. Ja. Die ist dann bei mir ein paar Mal abgestürzt. Und dann habe ich festgestellt, dass ich es mittlerweile auch für GOG habe, im Epic Store, und im Game Pass ist es auch noch. Also ich habe es alleine jetzt gerade viermal auf meinem Rechner installiert, aus vier unterschiedlichen Quellen.
Ich höre da draußen gerade eine Tagesschau-Redakteurin aufschrecken, die sagt, wir müssen eine Doku machen, Fallout 2-Sammler in Hamburg. Hinder! ich weiß es, die kommen bald bei dir vorbei. Sehr schön. Jetzt eine Sache auch noch apropos Kauf. Das ist etwas, was ich unbedingt noch ansprechen möchte. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem komplizierten Spannungsbogen mit der Bravo Screen Fund zurück, wo ich dieses Spiel entdeckt habe, was mich die ganze Zeit an Fallout 2 erinnert und vor allem an die Verpackung. Das ist jetzt womöglich eine Überraschung, Matthias. Deswegen habe ich in diesem Moment dir per unserem privaten Kommunikationskanal den Packshot geschickt von Fallout 2. Den gibt's in unterschiedlichen Variationen, aber das Hauptmotiv ist immer das gleiche. Und darüber möchte ich kurz mit dir sprechen. Das ist so ein fester Bestandteil bei diesen Vorgeplänkeln hier, einfach mal diese Box anzugucken und sich so ein bisschen zu überlegen, was wird das denn mit einem machen? Vielleicht sogar damals, wenn man das gesehen hätte. Und ich frage jetzt erstmal dich, oder beziehungsweise vielleicht sogar noch einen Schritt vorher, ganz kurz für die Leute draußen beschrieben, falls die Kapitelmarken mal wieder kein Interesse an ihrem Job haben. Im Grunde bestehen all diese Cover von Fallout 2 aus denselben beiden Bestandteilen. Zum einen der große Schriftzug Fallout 2 und dann im Bildmittelpunkt eine, wie beschreibe ich es jetzt, eine behelmte Gestalt, die offenbar an diese Kampfanzugfiguren erinnern soll, die auch schon im Intro auftauchen, so terminatorenartige Gestalten, die in mir aber eine ganz besondere Assoziation wecken. Und dazu komme ich aber gleich. Vorher möchte ich dich fragen, wie gefällt dir dieses Cover?
Ich mag es schon gerne, weil es aber auch, glaube ich, bei mir sehr viel Nostalgie auslöst. Es fällt mir schwer, das zu beurteilen, wenn ich das jetzt im Regal sehen würde. Ich glaube, zu der damaligen Zeit hat es nochmal besser, mysteriöser und anders gewirkt. Es spricht, glaube ich, mein 13-, 14-jähriges Ich noch ein bisschen mehr an als mein jetzt über 30-jähriges Ich. Und mittlerweile haben wir so viele Cover in dieser Art gesehen, dass so ein Cover mich heutzutage nicht mehr abholen würde, glaube ich. Damals hat dieses Cover aber, glaube ich, sehr viel bei mir ausgelöst. Dieses mechanische, dieses nicht, dieses geheimnisvolle, aber auch bedrohliche und dazu einfach nur Fallout 2 Post-Apocalyptic Role-Playing Game. Ich finde es ein sehr gutes Cover für die Zeit.
So. Und ich kann nicht anders, als eine Assoziation in dem Spiel zu sehen. Und zwar möchte ich euch alle kurz entführen nach Österreich. In die ganz frühen 2000er. Denn in diesem wunderschönen, politisch schwierigen, aber landschaftlich schönen Land ist eine Spielereihe entstanden, die ich ganz tief in meinem Herzen verborgen halte. Verborgen deswegen, weil wenn ich Menschen davon erzähle, bekomme ich nur so Unglaube, was ich denn daran zu finden habe. Und zwar spreche ich, gepublished von Joe Wood und wie auch immer, von Die Völker. So. Die Völker, und das, jetzt ziehe ich den Bogen, Die Völker ist auch, was heißt denn auch, ich war in Gedanken gerade bei einem anderen Spiel, ist eine Aufbausimulation, so ein bisschen wie Die Siedler. Man kann eines von drei Völkern spielen, baut dann so ein kleines Dörfchen auf und führt dann gegen andere Krieg und dann hat man gewonnen. Ganz süß und charmant. Ganz tolles Spiel, habe ich hoch und runter gespielt als Kind. Und bei diesen Völkern gibt es, vor allem bei Völker 1, drei Kulturen, sage ich mal. Die Pimons. Pimons, das sind so dickliche, blaue, gemütlich Söhne. Dann gibt's die Amazone, ne? Muss ich nicht erklären. Übrigens, Klammer auf, super cool, interessant. Bei Teil 2 war es, glaube ich, so. Vielleicht sogar schon Teil 1. Bei den Amazonen kämpfen nur die Frauen und die Männer sind diejenigen, die arbeiten. Also man hat das wirklich durchgezogen, das Amazonenbild. Und jetzt aber kommt der springende Punkt. Oder sollte ich sagen, Achtung, die springende Ameise. Denn bei den Völkern, also bei dem Spiel, gibt es eine Völkerfraktion, die heißen Saikis. Und das sind Zigarillo-rauchende Ameisen und sonstige fies aussehende Insekten. So. Und wenn man mal Saiki googelt, die Ameisen von dort sind fast, also 1:1 wie diese insektenähnliche Gestalt auf dem Fallout-Cover. Und ich kann nicht anders, als diesen Zusammenhang zu sehen. Und Völker 2 war auch auf dem Bravo Screen-Scrun von Cover, das ich vorhin entdeckt habe. Ich komme nicht raus. Das führt jetzt auch spektakulärerweise zu gar nichts. Also hier endet der Satz, aber ich kann nicht anders, als Völker 2 in diesem Cover zu sehen.
Ah, Völker 2, weil ich habe immer das
Cover Völker, von Völker. Beides ist richtig.
Es ist lustig, die Völker ist so ein Spiel, was ich damals auch gespielt habe. Dann habe ich, glaube ich, 20 Jahre es irgendwo verdrängt und dann kam es vor ein paar Jahren wieder hoch. Ein Fun Fact noch kurz zu der Völker und gerade, weil du sagst, die Zigarillen rauchenden Ameisen. Die Völker war in der Tat auch zensiert, geschnitten in Deutschland, meine ich.
Ja.
Dass man es eben nicht mit Zigarillos bekommt, sondern mit, ich glaube, Lollipops. Sie haben es verändert, dass man eben keine, weil das ja tabakverherrlichend ist und die Kinder ja nicht ans Rauchen gewöhnen sollte, deswegen haben sie das zu Süßigkeiten ersetzt.
Das ist so einer der Momente, wo ich mir denken würde, jetzt würde ich gerne meinem Vater noch eine Mail schreiben können und fragen, möchte fragen, was war los? Warum haben wir die ungeschnittene Version von Völker im Haushalt gehabt? Weil das kann ich nicht rekapitulieren. Ich erinnere mich wirklich an die Zigarillos, aber das ist jetzt wieder hochinteressant.
Ja, die Völker habe ich auch gerne gespielt. Aber stimmt, das ist so ein ähnlicher Style.
Ja.
Die Köpfe, ich meine, es kam nach Fallout raus. Vielleicht haben sie sich davon inspiriert. Ich meine, es ist ein ähnlicher Grafikstil.
Ja,
könnte schon sein.
Faszinierend. Naja, das nur am Rande. So, jetzt können wir nochmal, ist ja jetzt normalerweise, wäre jetzt der Punkt des Vorgeplänkels erreicht, wo ich sagen würde, hast du ein, zwei Tipps für mich, für mein Spiel, wenn ich es jetzt tatsächlich nachhole. Keine Sorge, die Frage wird trotzdem noch kommen. Ich möchte vorher aber ganz kurz mini berichten von dem, was ich schon erlebt habe. Und ich möchte da vor allem sagen, wie überrascht ich war. Ich habe es auch im Podcast mit Arno schon erzählt, aber ich möchte es hier auch nochmal kurz ausbreiten. Wie überrascht ich war, zum einen von dem Intro selbst, weil das Intro, du hast schon erwähnt, besteht im Grunde sogar aus zwei Intros. Es gibt so eine Art atmosphärisches In-World-Intro, das ist so ein Anweisungsvideo für die Vault-Bewohner, also das sind diese Menschen in dieser Zukunftsversion, die kurz bevor der große Atomkrieg auf der Erde dazu führte, dass die Welt unbewohnbar bleibt, sich in diese Vaults, in die Bunker retten konnten und dort wartete dann auf sie so eine Art Zwischenphase ihres Lebens, wo sie teilweise auch in so Eisschlaf versetzt wurden, Kryoschlaf, damit sie eben lang genug leben, um dann die Welt wieder zu bevölkern, und dort gab es auch Anweisungsvideos, so Unterrichtsvideos für diese Bewohner und Bewohnerinnen, wie sie denn in dieser neuen Welt nach dem Fall der Atombomben so zu leben haben. Und das ist so ganz fantastisch gemacht, so im Stile der 1960er, mit so einer Stimme, die dann so erzählt, so die Welt liegt euch zu Füßen, ne? Mit Hilfe der amerikanischen Durchsetzungskraft und den Überlebenspäckchen, die unter euren Betten liegen, könnt ihr Amerika zurück zum Triumph führen, irgendwie so in dieser Stimme, unterlegt mit Louis Armstrong, ganz fantastisch. Und was ich da vor allem jetzt erzählen möchte, gab es einen Moment, wo ich wirklich dachte, holy shit, das ist also Fallout 2 offenbar. Denn kurz nach diesem oder am Ende dieses Anweisungsvideos, das wie gesagt so eine Uplifting-Atmosphäre hat, hier und da was Schmunzeliges, da wird zum Beispiel gesagt, hier mit so einer Art Universalkoffer, sage ich mal, wo verschiedene Werkzeuge drin sind, ich kürze das mal ab, könnt ihr die Zivilisation neu errichten und euer eigenes Paradies erschaffen, und während diese Worte gesagt werden, sieht man zum Beispiel so eine amerikanische Reihenhaussiedlung, wo man dann jetzt davor sitzt, vielleicht auch als Europäer, und denkt, naja, also das Paradies weiß ich ja nicht. Also das ist so ein bisschen schmunzelig und die Stimmung ist so eine gehobene, und dann aber gibt es am Ende dieses Videos so eine Szene, wo man dann tatsächlich sieht, eine Familie, die offenbar aus ihrem Kryoschlaf erwacht ist und aus dem Vault austritt. Also die Tür schlägt auf, die treten hinaus, man sieht die Silhouetten dieser Menschen, zwei Frauen, ich glaube sogar ein Mann, Frau und ich glaube sogar zwei Kinder oder ein Kind, die gucken so hoffnungsvoll aus dieser Tür raus und sehen auch Gestalten, und das sind diese Gestalten vom Cover des Spiels, und hier gibt's plötzlich einen musikalischen, atmosphärischen Bruch, denn diese Figuren, diese Gerüsteten, eröffnen mit ihren Miniguns das Feuer auf die Familie und erschießen die. Und nicht unterlegt mit lustiger Musik, sondern das ist knallhart. Und da, ohne Witz, saß ich davor und dachte mir, holy shit, also erstens, wann habe ich schon in meinem Leben in einem Spiel gesehen, wie ein Kind mit einer Minigun erschossen wird? Und dann dieser Bruch, wo ich mir wirklich dachte, okay, Fallout 2, und das ist ein Eindruck, der sich bestätigen sollte in den nächsten zwei Stunden, ist schon schmunzelig und sehr lustig und witzig, und da gibt's immer wieder auch so politische Kommentare auf die Zeit damals und davor. Cool, aber es ist auch hart. Es ist auch echt schon harter Tobak, was hier passiert.
Es ist vollkommen richtig, was du sagst. Es ist sehr hart in mehrerlei Hinsicht. Das Spiel ist ja auch sehr schwer,
ja,
wenn man so möchte. Aber ja, dieses Intro ist eins meiner, ach Gott, allein dieses, wenn du darüber erzählst, was bei mir da emotional passiert, weil dieses Video habe ich so oft gesehen, ja. Dieser krasse Kontrast, dieses Eröffnung mit dem Pip-Boy, ja. Kleine Korrektur nur zu dem, was du gesagt hast, ist nicht jeder Vault war in Kryoschlaf. Wir wissen es in der Tat nicht, ob dieser Vault, den wir dort sehen, Kryoschlaf hatte. Das wird ja vor allen Dingen später in den Fallout 3 und so weiter noch klarer, dass jeder Vault seine eigene Geschichte hat und von Vault-Tec unterschiedlich ausgestattet wurde, aber das nur am Rande. Dass das ja nochmal eine komplett eigene Welt dahinter ist, was dann später noch ausgeführt wird. Aber ja, dieses Erklärvideo mit dieser Future, Retrofuturismus heißt es ja, glaube ich, 60er Jahre Zukunftsbild mit, hey, das ist das, was wir eigentlich wollen, diese Nuclear Family, die es ja nicht umsonst heißt, aus den 50s, die als optimal dargestellt wird, mit diesem Filmchen dargestellt. Und dann geht diese Vault-Tür auf und davor ist diese Person in dieser ikonischen Power Armor, wo dann das Licht auf ihn fällt, der auf sie wartet und man fragt sich, oh, was passiert jetzt? Und dann setzt die Hand nur zum Winken an und im ersten Winken wird knallhart abgecuttet mit dem Minigun-Feuer. Ja. Und man sieht einfach nur das Blitzen des Kanonenhagels, Kugelhagels in dieser Power Armor-Gesicht. Und damit endet das Video. Kurze Schwarzblende und dann kommt das eigentliche Intro. Oder das heißt eigentlich das zweite Intro-Video, was eröffnet mit diesem fantastischen Zitat: Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Was sie ja dann die nächsten Male bei Fallout auch immer wieder gemacht haben. Aber das war so eindrücklich für mich damals und bis heute eigentlich, dass dir ganz klar zeigt, hey, wir können Spaß haben, aber wir sind hier in einer unbarmherzigen Postapokalypse.
Ja. Auch finde ich genial, wenn man dann ein bisschen noch drüber nachdenkt, platziert, weil jetzt haben wir sie auf dem Cover gesehen, diese, ich nenne sie einfach mal Ameisen-Power-Up-Leute, mysteriös. Im Intro sind sie auch schon wieder da, also ne, wie so einen Schatten begleiten sie unseren Weg in diese Spielwelt. Und jetzt, das war zumindest das, was in meinem Kopf dann ganz präsent war, ist diese Frage ständig im Hinterkopf: Wo sind die in dieser Welt? Ja. Was ist hier los? Wann sind die mal wieder da? Und wir haben ja jetzt schon gelernt, die sind offenbar wirklich brutal und rücksichtslos. Was wollen die eigentlich? Wie stehen die zu uns? Das finde ich toll, dass man diese Bedrohung jetzt kennengelernt hat und sie platziert in dieser Welt, offenbar, vermutlich. Und die werden dort irgendwo jetzt sein. Da bin ich sehr gespannt. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch herausheben wollte, wovon ich konnte es gar nicht fassen, da habe ich ganz lange wirklich gestarrt auf meinen Bildschirm, weil ich es nicht fassen konnte. Das Spiel beginnt dann und man ist das nur am Rande, ist jetzt für den Moment nicht so wichtig. Man ist kein Held, der irgendwie durch die Lande streift, wie in Fallout 1, so viel ich dem entnehmen konnte, sondern man ist Teil eines Stammes, so kann man es durchaus nennen, der ausgeschickt wird, den Freunden und Freundinnen, die da mit einem wohnen in dieser Gemeinschaft, zu helfen. Man soll ausziehen, Wasser finden, so ein Überlebenspack. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Man bekommt diese Aufgabe. Bevor man das machen darf, muss man sich bewähren und in einem Tempel eine Reihe von so kleineren Aufgaben lösen. Das ist quasi das Tutorial des Spiels. So, wenn ich so erzähle, klingt das nach einem klassischen Einstieg, nichts Besonderes. Aber, und das fand ich so krass, ich hatte nicht damit gerechnet, weil ich glücklicherweise auch offenbar nie die Screenshots von diesem Teil des Spiels gesehen hatte, dass das Ding aussieht wie Steinzeit. Und damit meine ich nicht die Technik, der Grafik, also bisschen, aber vor allem die Spielwelt. Wir sind quasi in einer Steinzeitsiedlung, so wie man sich's vorstellt. Da stehen Leute mit nacktem Oberkörper und so Höschen rum, die haben Speere in der Hand. Man selbst hat auch nicht viel mehr. Man läuft durch diesen Tempel, der erinnert so ein bisschen, weiß ich nicht, so damit kenne ich mich leider nicht so aus mit dem Kulturkreis, aber so indische Tempelbauten, riesengroß oder Thailand, so diese Ecke, gigantisch. Die Tempel selbst auch wirklich so, als was man fragt sich, was war hier vorher, stammt das noch aus dieser Welt vor dem Krieg, aber dass auch die Siedlung, in die man nach diesem Tutorial dann kommt, die kleine Dorfgemeinschaft, wirklich aussieht wie ein Steinzeitdorf und das unser Weg ins Spiel ist und in diese Spielwelt, davon war ich richtig überrascht. Ich weiß nicht, ob das dir damals auch so ging oder ob du es noch weißt, aber ich hatte nicht damit gerechnet, weil man verbindet ja mit Postapokalypse andere Bilder. Hier Motorradgangs, Mel Gibson, der in Australien rumfährt und Lederjacken und irgendwie zusammengewürfelte Palisadenzäunchen. Aber das ist hier Steinzeit und das fand ich abgefahren.
Das hat für mich auch nochmal dieses Worldbuilding, was dieses Spiel halt wie kaum ein anderes macht, nochmal vorangetrieben. Weil ich meine, du hattest dieses Intro mit diesem alles klar Bunker und wir sind dieses Vault-Ding irgendwie. Dann haben wir diese Power-Armor, die dann die Welt nochmal so viel größer macht, wie du schon sagtest. So, wann werde ich die treffen? Wie wird das aussehen? Was sind das eigentlich für welche? Und dann startet man aber nochmal komplett anders in diesem Dorf. Was für mich aber auch direkt so dieses Mysterium, okay, ich würde wirklich gerne mal einen dieser Bunker sehen. Wo sind denn jetzt diese Bunkerleute? Ich meine, das ist natürlich auch eine Fortsetzung. Die Geschichte dahinter ist ja, dass es die Fortsetzung ist vom ersten Fallout. Im ersten Fallout ist man ja der Bunkerbewohner, der losgeht, weil der Wasserchip des Bunkers kaputt gegangen ist. Und das ist die Story vom ersten Spiel, dass man versucht, diesen Chip wieder zu bekommen. Und der zweite Teil steigt ja quasi danach ein, dass dieser Bunkerbewohner aus dem ersten irgendwann diesen Chip bekommen hat, wieder zurück in den Bunker wollte, aber die Bunkerleute gesagt haben, ey, du passt hier nicht mehr rein. Du bist nicht mehr einer von uns, du bist jetzt einer von da draußen, du bist verstrahlt, du bist verändert worden. Und daraufhin hat dann dieser Bunkerbewohner dieses Dorf gegründet. Ja. Also wir sind dann ja die Nachfahren des Helden des ersten Teils. Und was das alles für Auswirkungen hat, auch später noch irgendwie in der Spielwelt, das ist ganz spannend und ist eine fantastische Welt, die da aufgebaut wird.
Ja, also das sind alles Eindrücke, die holen wir dann, schlage ich vorab, wenn wir dann das durchgespielt haben tatsächlich. Und dieses Mal kann ich ja wirklich, wie wir sagen, sehr richtig aufregen, dass du das dann auch machst. Eine kleine Sache vielleicht noch, bevor wir dann nochmal zur Frage kommen, was du mir vielleicht noch für Tipps mitgeben könntest oder auch nur einen Tipp. Eine Sache, die ich ganz bemerkenswert fand oder zwei Mini-Beobachtungen noch ganz kurz. Zum einen, ich hatte völlig vergessen, obwohl man es hätte wissen können, angesichts des Release-Datums, dass das ganze Spiel grid-based ist. Das bedeutet, das Spiel ist, die Welt ist unterteilt wirklich in die kleinen Kacheln und die Figur läuft auch nur von Kachel zu Kachel. Das ist so eine Art von Anmutung, die macht das Ganze nochmal, finde ich, also oller. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern man merkt einfach, das ist hier eine andere Art von Spiel, die man da spielt. Das finde ich ganz faszinierend. Und zum anderen, dass die Kämpfe, ne, passiert alles rundenbasiert, da gibt es dann so Aktionspunkte, wie in so einer Art XCOM von ganz früher. Aber was ich sagen will ist, es gibt dann so Elemente, die völlig anarchisch wirken, was die spielmechanische Interaktion mit der Welt angeht, wo ich richtig schockiert war. Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In diesem Tutorial, in diesem Tempel, wo man lernt zu kämpfen, Gegenstände einzusammeln und so weiter und so fort. Wie gesagt, in der Hauptfolge werden wir darüber dann im Detail sprechen, wie das Spiel funktioniert. Da gibt es eine Tür, die muss man öffnen, in Anführungszeichen. Und öffnen meint in diesem Fall einen Sprengsatz anbringen, damit die Tür aufgebombt wird. So. Und wie gesagt, bis zu diesem Moment bin ich immer von Kachel zu Kachel gelaufen. Ich habe in Kämpfen rundenweise gekämpft. Es ist alles recht langsam hier. So. Und dann bringe ich diesen Sprengsatz an und erster Schock, ich kann selber jetzt entscheiden, wie lange die Zeit sein soll, bis das Ding detoniert. Und dann gebe ich da irgendwas ein und dann stellt sie heraus, das ist jetzt Echtzeit. Und man hätte sich fast denken können, weil die anderen Figuren bewegen sich auch in Echtzeit, wenn man nicht im Kampf ist. Aber das hier ein Countdown, ich weiß nicht, vielleicht kann ich es auch nicht transportieren, diese Begeisterung, aber dass hier ein Sprengsatz in Echtzeit runtertickt und einfach dem egal ist, was ich mache in der Zwischenzeit. Also, wenn ich mir so zuhöre, denke ich mir, vielleicht ist es gar nicht so bemerkenswert, aber ich fand das richtig toll, Matthias. Kannst du das verstehen?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil das Bemerkenswerte daran ist ja, dass das Spiel dir keinerlei Feedback mehr gibt.
Nö.
Du stellst diesen Timer ein. Ich weiß, ich bin sicherlich als Kind häufiger an dieser Stelle gestorben, weil es halt kein Feedback gibt.
Ja.
Du denkst dann irgendwann, okay, ich benutze jetzt diese Bombe und dann sagt er, stell den Timer ein und dann, ja, okay. Und es passiert nichts. Und du kriegst keinen Timer angezeigt, nichts. Und ich weiß, dass ich definitiv auch schon mal irgendwie auf ein paar Minuten eingestellt hatte.
Oh, sehr gut.
Und nicht wusste, was ich machen sollte als Kind. Aber ja, dieser Mangel in Anführungszeichen an Feedback, das macht es so magisch.
Wirklich faszinierend. Du hast recht, das hatte ich sogar schon als Detail vergessen. Es gibt keine Timer-Einblendung mehr, sondern du stellst das ein, klebst das an die Wand und das war's. Jetzt bist du wieder normal im Spiel. Und dann läuft das halt im Hintergrund runter. Also, das ist faszinierend. Also das,
ja, man sieht in der Spielwelt schon noch die Bombe irgendwie liegen. Ja, und ich weiß nicht, ob es dir passiert ist, weil in der Regel hat man jetzt unbedingt den Sprengstoff-Skill nicht groß gelevelt am Anfang.
Ja.
Habe ich sehr oft dann auch immer die Meldung bekommen, wegen unsachgemäßer Handhabe ging die Bombe früher hoch, als sie eingestellt wurde. Da steht dann noch so eine Textbox. Und das ist dann so manchmal, also du kannst dich auch nicht auf den auf den Real-Timer wirklich verlassen, weil das ist dann auch nochmal ein Aspekt, so dieses klassische Pen-and-Paper-Rollenspielmäßige. Deine Talente haben eine Auswirkung, was ich an der Stelle sehr oft gelernt habe.
Ja, das führt auch zu so Szenen, da glaube ich prallen auch wieder also jüngere vielleicht Spielerinnen und Spieler ab. Ich komme zum Glück da richtig rein, ich mag das total, wenn du gerade zu Beginn wirklich noch so ein Eumel bist. Und ich habe mir ja schon als, also ich habe als Gillung so eine grobe Richtung vorgenommen, da kann ich auch gerne in der Hauptfolge dann mehr von erzählen. So, na klar, wieder so ein Haut-drauf-Typi, nicht Nahkampf, sondern schon Schusswaffen, aber schon eher das schwere Gerät. Was bedeutet, dass ich jetzt zu Spielbeginn ja nur diesen Speer erstmal habe. Und also Leute, ohne Witz, mit einem Speer in Fallout 2 zu Spielbeginn gegen so eine Riesenameise zu kämpfen, es ist schon ein Anblick, wo man sagt, du, hol mir mal noch eine Popcorn, das dauert hier noch eine Weile. Also ohne Witz, richtig. Ein Gestachel und Gestichel, bis da mal irgendwo was trifft. Und es ist ja rundenweise. Und ich saß da echt ein Weilchen davor und hab zugeguckt, wie so sowohl die Ameise versucht, so dieses so, versucht mich zu treffen und ich auch so, es klappte nicht, aber ich sitze halt zum Glück dann für mich davor und denke mir, oh, es ist so faszinierend, das ist einfach, es macht wahnsinnig viel Spaß.
Versucht ihr das noch ein bisschen zu behalten, ja. Weil das ist in der Tat, ja.
Ja. Ja, also da verstehe ich alle, die davor sitzen und sagen, Leute, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist, hier passiert ja nichts und immer nur Erfolgsquote von 20%. Was ist das denn? Aber ich denke mir, oh, 20%, das bedeutet 2 von 8 ist nicht korrekt. 2 von 10, fantastisch, naja. So, also mit anderen Worten, ich bin bisher angetan, ich bin aber auch wahnsinnig gespannt, was da alles kommt. Ich kratze ja hier wirklich noch ganz an der Oberfläche. In diesem CRPG-Archivbuch sehe ich auch Screenshots, die gucke ich auch nur mit einem Auge an, wo ich schon merke, okay, da passiert noch eine ganze Menge. Schauen wir mal. So, zum Abschluss jetzt, Matthias, du hast ja mehr Spielerfahrung als ich in dieser Welt. Was würdest du mir noch so mitgeben als Tipp? Das können alle möglichen Tipps sein. Traditionell können es hier in dieser Reihe entweder ganz knallhart spielmechanische Hinweise sein, oder das können auch so Fluffsätze sein wie genieß die Reise, ne? Nimm dir Zeit, was du möchtest. Ich nehme mir alles mit, ich schreibe mir das auf.
Also ich wusste ja, dass diese Frage kommt, deswegen ja. Ein Tipp, den ich mir vorgelegt hatte, hast du in der Tat selber schon gesagt, dass du so spielst, mit mach's zu deinem eigenen Ding. Versuch dich gar nicht so irgendwie auf Story zu fokussieren, sondern versuch einfach deinen Charakter in der Welt zu erleben und einfach mal zu gucken, was dem so passiert. Mhm. Nicht irgendwie auf, okay, das muss jetzt die Lösung sein, sondern hey, auch mal akzeptieren, dass irgendeine Quest dir verschlossen bleibt oder dass man sich irgendwas in eine bestimmte Richtung entwickelt, sag ich mal. Das wäre das eine stimmungstechnische gewesen, aber da du meinst, so hast du Fallout New Vegas auch gespielt, brauche ich dir das ja gar nicht sagen. Das machst du, glaube ich, sowieso. Mhm. Ansonsten hätte ich spielmechanisch, weiß ich gar nicht, wie viel ich dazu geben müsste. Ich meine, ja. Du hast schon gute Voraussetzungen, du sagst, du bist begeistert, du hast ja. Die ersten 2 Stunden gespielt und findest das toll, deswegen das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich würde sagen, behalt auf jeden Fall die Textbox unten links im Blick. Weil was da alles an Text durchrattert, zum einen, was stimmungstechnisch hilft und einfach so ein bisschen die Welt bereichert, bis hin zu wirklich regeltechnischen Dingen, wo ich froh bin, dass ich irgendwann mal angefangen habe, das Ganze zu lesen, auch wenn das sehr schnell durchgeht. Man kann da auch hochscrollen, just saying.
So ein Ereignistextfeld für die Leute da draußen, die es nicht vor Augen haben.
Genau. Ja. Da passiert viel mehr, als ich es auch damals verstanden hätte. Als letztes würde ich, glaube ich, noch sagen, ey, probier sehr viel rum und denk ans regelmäßige Speichern. Mach ruhig mehrere Speicherstände, weil ich habe mir auch teilweise mich in ausweglose Situationen befördert und war dann froh, dass ich irgendwie noch einen Spielstand hatte, der vielleicht nur 1 Stunde zurückliegt statt 20.
Ja.
Weil es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit der Spielwelt zu interagieren, die nicht so offensichtlich sind, weil das Spiel eben dir das nicht erklärt. Probier viel aus,
ja. Würde ich behaupten. Das sind gute Tipps. Auch danke nochmal für die Erinnerung mit dem Speichern. Da war Divinity von 2001 eine harte Schule. Da habe ich Speicherstände angelegt, noch und nöcher. Und auch trotzdem bin ich da in Situationen geraten, wo ich mir dachte, holy shit, ey, ich hätte noch viel mehr Speicherstände anlegen müssen. Wer das nachhören möchte, da gibt's noch meine eigene Folge, okay, cool, holt nach. Aber das nehme ich hier gerne mit, habe ich mir direkt nochmal notiert. Schön.
Vielleicht direkt einen Timer stellen mit sich selber einen eigenen Autosave machen.
Ja.
Weil das passiert schneller, als man denkt, dass man plötzlich irgendwo angehalten wird von einem doch zu starken Gegner. Und dann ist vorbei.
Ich möchte dir auch einen Tipp mitgeben, sehe ich gerade. Und zwar, wenn du deinen Charakter, also womöglich hast du ihn schon, aber falls es nochmal eine Möglichkeit gibt, es gibt ein Attribut in diesem faszinierenden Charakter-Editor, über den wir auch noch in der Hauptfolge sprechen werden. Und dieses Attribut habe ich genommen und zwar heißt es Wilder Kämpfer. weiß nicht, ob es dir präsent ist, aber Wilder Kämpfer bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, Gegner brutal zu exekutieren, steigt. Was vielleicht bedeutet in der Uncut-Version, dass einfach nichts, also in der Cut-Version, dass nichts passiert und ich bilde mir das alles nur ein, aber ich habe das Gefühl, es ist schon mehr Matsch versprüht worden als notwendig.
Das sind auch so Dinge, die vor allen Dingen auch in den Textbox dann zur Geltung kommen. So, da steht dann auch gerne mal, wenn du kritische Treffer machst, wird das gerne dort nochmal ein bisschen mehr beschrieben, was du jetzt nicht unbedingt in der Grafik erkennen kannst.
Ich will sehen, dass der den Arm rausreißt bei irgendeinem Typen und den isst.
Falls du es noch nicht getan hast, dann dazu auch, geh auf jeden Fall in die Spieloptionen und dort kannst du den Gewaltgrad von niedrig, mittel, hoch und maximal einrichten.
Das war das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich das Spiel gestartet habe, geguckt, ob es sowas gibt. Und auch da wieder habe ich wahrscheinlich eingestellt und meine deutsche Fallout-Version dachte sich, na, okay, ja, genau. Das ändert sich nicht.
Aber ich fürs Feeling.
Ich schreibe das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine mit, lieber Domshot, aber das wird sich nichts ändern.
Wahrscheinlich schon. Aber es bewirkt ja beim Spieler auch, dass man selber diese Option einstellt, bewirkt ja schon.
Ja, toll. Also ich glaube, wie gesagt, ein paar Blutwolken habe ich schon gesehen. Ich glaube, ein bisschen was passiert da schon. Und wenn die Leute da draußen jetzt denken, oh, um Gottes Willen, ruft die Polizei, was will er denn? Es passt zur Welt. Ich mach's aus Worldbuilding-Gründen, nicht weil ich auf Gore stehe, sondern ich mach's für Storytelling, ne? Und auch für euch ein bisschen.
Also ein letzter Tipp auch, wo ich gerade noch an die Optionen denke. Scheu dich nicht, die, auch weil es fantastisch tituliert ist, aber die Kampfschwierigkeit auf Weichei runterzustellen.
Aha. Ich bin noch auf normal.
Ich hab's auch jetzt nochmal durchgezogen, aber dann nach ein paar Stunden Spielzeit, dann irgendwann habe ich es runtergestellt, weil die Kämpfe sind jetzt nicht unbedingt das Highlight des Spiels.
Ja.
Und es fühlt sich dann hier und dann doch sehr unfair an und ich bereue die Entscheidung, gerade auf Weichei runtergestellt zu haben, nicht. Ja. Man kann es ja auch immer wieder hochstellen, wenn man dann merkt, okay, jetzt ist es irgendwie sehr belanglos, dann kann man es ja wieder hochdrehen. Aber gerade für den Anfang, bis man den Charakter entsprechend gelevelt hat, bleib ruhig bei niedriger Kampfschwierigkeit.
Ja, bin froh, dass du es gesagt hast auf jeden Fall, weil das natürlich die Hemmschwelle jetzt senkt, für mich das dann zu machen für die Hauptfolge. Gucken wir mal. Ich bleib mal noch bei normal, wenn ich merke, es kratzt langsam an meinem Spielspaß auf eine Weise irreparabel, dass ich keine Lust mehr habe, Fallout 2 zu spielen, dann würde ich eine Einstellung vornehmen.
Das ausgezeichnet.
Schön. Apropos ausgezeichnet, ich würde sagen, wir sind gewappnet für den Ausflug in die Einöde, wie heißt denn?
Das Wasteland.
Ödnis, glaube ich, ne, im Deutschen. Ödnis, ja, genau. Also wir sind bereit, mehr oder weniger, ich bin ganz gespannt. Matthias, ich musste jetzt schon danken, How Long to Beat sagt, dass es ungefähr 4000 Stunden dauert, dass man Fallout 2 durchspielt, so oder so ähnlich, dass du diese Zeit, oh, er ist ganz still geworden, das wusste er nicht, er hat viel Angst jetzt bekommen.
Nein.
Dass du diese Zeit investierst, wie lange es auch immer dauern wird, ich freue mich sehr und ich bin ganz gespannt, wo wir rauskommen, wenn wir uns da jetzt irgendwann dann wieder treffen, um über unsere Abenteuer zu berichten. Wirklich. Ganz gespannt.
Ja, ich freue mich auch und ich danke dir auch, mir nochmal den Schubs zu geben, dieses Spiel endlich mal, dann auch jetzt mal wirklich nochmal richtig anzugehen.
Toll. Drückt uns die Daumen, Leute da draußen. Wir geben alles und hören uns wieder in, das wird die Zukunft zeigen. Bis dahin.